Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder Waldaktuell. Und es ist ganz aktuell, es geht nämlich heute um einen ganz bizarren Fall von Forst-PR und um die Gelbbauchunke. Die ist in diesen Fall verwickelt. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, habe eine schöne Tasse Kaffee hier bereitgestellt. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist oder ob ihr es im Auto hört. Kann man ja auch mal ein bisschen Kaffee trinken. Ich sitze hier gemütlich an meinem Forsthaus-Schreibtisch und schaue hier die E-Mails durch und die ihr mir schickt, freue ich mich wirklich immer total drüber. Und Matthias hat eine E-Mail geschickt mit einem Foto. Also er ist also mit seinem Mountainbike da so im Wald unterwegs gewesen und da ist ihm ein Schild aufgefallen an einer zerfahrenen Rückegasse. Ihr wisst ja, Rückegassen, das sind diese Matschwege, die alle 20 Meter durch den Wald sich ziehen, teilweise noch enger, wo das Holz mit schwerstem Gerät rausgefahren wird, der Boden zerstört, was auch hässlich aussieht, das kann man nicht verstecken. Und weil man es nicht verstecken kann, muss man halt eine Geschichte dazu erfinden. Und diese Geschichte geht um die Gelbbauchunke. Das ist mittlerweile sowas wie das Artenflaggschiff der Forstwirtschaft. Und die Gelbbauchunke ist quasi die Botschafterin, dass so ein Maschineneinsatz ja wirklich was Gutes für die Natur ist. Also wirklich, Matthias hat ja zwei Bilder geschickt, ich sehe gerade. Also es ist eine völlig zerfahrene Rückegasse, also wo eine Maschine sich durch einen alten Buchen- und Eichenwald gewühlt hat. Und am Rand dieser Gasse steht so ein Klappaufsteller. Und die Überschrift ist für Sie bei der Holzernte. Da wird erstmal erklärt, was Holz alles so Tolles ist. Und dann steht da noch daneben eine Beschreibung des einen Leid, des anderen Freud. Ich lese mal vor. Übrigens, wer hat das Schild aufgestellt? Gelabelt ist das Forstliche Versuchsanstalt Baden-Württemberg, Forst BW, also die staatliche Forstverwaltung und der Landkreis Böblingen. Also ich lese mal vor. Das einen Leid des anderen Freud. Willkommen in meinem neuen Zuhause. Wer ich bin, die Gelbbauchunke Bombina variegata, europaweit geschützt. Meine Eier lege ich am liebsten in Kleinstgewässern wie diesen Pfützen in Rückegassen ab. Sicher sind sie Ihnen beim Waldspaziergang schon aufgefallen. Sie sehen vielleicht nicht schön aus, aber ich fühle mich darin richtig wohl und sie sind bestens für meine Kaulquappen geeignet. In jedes dieser Kleinstgewässer lege ich einige wenige Laichballen ab. So minimiere ich das Verlustrisiko. Es tut mir und meiner Art gut, wenn mir im Frühling und Sommer möglichst viele solcher Kleinstgewässer angeboten werden. Wundern Sie sich also nicht, wenn es hier bei mir etwas unaufgeräumt aussieht. Nehmen Sie es mir daher bitte nicht übel, aber ohne diese Fahrspurpfützen habe ich im Wald kaum eine Chance. Bitte stören Sie meine kleinen Tümpel nicht, schütten mein Kinderzimmer nicht zu und leiten auch kein Wasser daraus ab. Vielen Dank. So, Ende des Originaltexts. Also ja, da schwellen mir die Halsschlagadern, wenn ich sowas lese. Nee, jetzt mal im Ernst. Ich finde das wirklich dreist. Wir schauen mal rein, was braucht denn die Gelbbauchunke? Wirklich. Die Gelbbauchunke hat sich ja nicht evolutionär zusammen mit Harvestern, mit Großmaschinen entwickelt. Und auf dem Plakat stand ja, dass sie am liebsten dort ihre Eier ablegt. Das macht sie natürlich nicht. Ne? Denn die Gelbbauchunke hat ja einen ganz anderen Lebensraum. Also was hat die denn vor 50 Jahren gemacht oder vor 100 Jahren, als es diese Maschinen noch gar nicht gab? Die ist ja nun schon ein ganz klein bisschen älter evolutionär gesehen. Der Lebensraum der Gelbbauchunke, oder nee, wir machen es mal anders. Ich beschreibe euch erstmal diese Unke, die sieht wirklich lustig aus. Das ist die ist so 3 bis 5 Zentimeter groß, sieht aus wie eine kleine Kröte. Die Augen sitzen aber richtig oben drauf, also noch mehr als bei einer Erdkröte, also wie so zwei Knöpfe, wirklich ganz lustig. So Schlammfarben, Tarnmuster oben, deswegen sieht man die in diesen Pfützen auch ganz schlecht. Und unten drunter ist sie schwarz-gelb gefleckt. Also ein bisschen so wie ein Salamander. Also wirklich sieht lustig aus. Habe ich auch schon in Rumänien gesehen, als wir in den Karpaten waren. Da gab es noch sehr viele Gelbbauchunken. Die Gelbbauchunke ist gefährdet. Die ist europaweit geschützt nach der FFH-Richtlinie, also Flora, Fauna, Habitat, streng geschützt nach Bundesnaturschutzgesetz. Die Daten habe ich jetzt gerade hier von der NABU-Seite. Da ist das schön beschrieben. Und es steht drin, also streng geschützt und streng geschützte Arten dürfen nicht gefangen, nicht verletzt oder getötet werden. Außerdem ist es verboten, sie durch Aufsuchen ihrer Lebensstätten zu beunruhigen. Wir wollten erst mal gucken, was braucht die überhaupt von Natur aus. Von Natur aus braucht die Kleinstgewässer, wie sie in Bach- und Flusstälern entstehen, bei Frühjahrshochwässern. Ja, da werden immer links und rechts Sachen mit überschwemmt und dann bleiben so kleine Tümpel zurück, wenn das Wasser sich wieder zurückzieht. Die Gelbbauchunke ist halt sehr, sehr empfindlich in Bezug auf Konkurrenz, also andere Arten, die sich im Wasser entwickeln. Die ist am liebsten alleine in ihrer Pfütze und das geht bei so temporären, also zeitweisen kleinen Gewässern, die dann wieder austrocknen, wenn das Hochwasser rum ist, ist sie dann natürlich alleine, wenn sie dann schnell ihre Eier ablegt, ihren Laich, und die Kaulquappen entwickeln sich auch sehr rasch, und bis das Gewässer ausgetrocknet ist, sind die alle schon an Land und alles ist gut. Ne? So, das ist die Spezialität der Gelbbauchunke. Also sie hat sich nicht mit den Großmaschinen entwickelt, sondern sie ist eine Spezialistin der Auen, ne? der Täler, der Überschwemmungsbereiche, da gehört sie eigentlich hin. Da sitzt aber heute der Mensch und sagt, will ich nicht. Ich will da keine Gelbbauchunke, ich will da keine Pfützen oder irgendwas. Ich möchte da siedeln, ich möchte Ackerbau haben, ich möchte Autobahnen bauen, aber ich möchte keine Gelbbauchunke. Und es stimmt, die Gelbbauchunke siedelt in allen möglichen Pfützen. Also in Rumänien haben wir das zum Beispiel gesehen, da sind wir auch, da hat es außergewöhnlich viel geregnet. Das ist jetzt, boah, wie lange ist das her? 2 oder 3 Jahre, ich glaube sogar 3. Als wir da durchgelatscht sind am ersten Tag bei den Prombergers, das ist ja das Ehepaar, was dort in den Karpaten große, große Waldflächen zusammenkauft, ein ganz tolles Naturschutzprojekt unter dem Namen Carpathia oder Carpathia betreibt. Also wirklich irre, was die auf die Beine gestellt haben. Und das haben wir uns halt mal angeguckt mit denen, und wir sind aber am ersten Tag so ein bisschen um den Hof rumspaziert. Es hat sehr viel geregnet. Und überall standen die Pfützen in den Fahrspuren der Feldwege. Und wirklich, da waren Hunderte, wenn nicht gar Tausende Gelbbauchunken, die da vor uns munter rumhüpften. Also es stimmt also schon, dass die auch in den Fahrspuren ein Ersatzhabitat, so nennt man das, also Ausweichmöglichkeit finden, wenn man schon keine Flussdelle hat. Wobei in Rumänien sieht das, glaube ich, insgesamt noch besser aus. Also, das stimmt schon, dass die auch in diesen Rückegassenpfützen siedeln können. Das ist schon richtig. Das heißt aber nicht, dass diese Rückegassen deswegen besser sind. Keinen Deut, weil da ist ja eigentlich gar kein Gelbbauchunkenbiotop in diesen alten Buchenwäldern. Da sind ganz andere Arten unterwegs, die ungestörte Böden brauchen, die ne, luftige, fluffige Böden brauchen. Und da gibt es Zehntausende, Hunderttausende, sogar vielleicht Millionen von Arten, die da drin leben. Und man macht das denen kaputt, indem man da drüber fährt. Und deswegen soll man es ja auch nicht tun. Das ist ja mittlerweile bekannt. Und jetzt kann man aber, wenn man rund ums Jahr Holz aus dem Wald holen will, das nicht vermeiden, wenn man das mit 20, 30, 40, keine Ahnung wie viele Tonnen Maschinen macht, dass die im Waldboden einsinken. Und die verdichten den Waldboden. Und verdichteter Waldboden speichert viel weniger Wasser, das zieht nicht mehr ein. Ah, genau, das bleibt dann stehen in Pfützen. Und das kann man nicht verbergen vor den Waldbesucherinnen und Besuchern. Die finden das doof, die beschweren sich. Und dann kommt so ein Schild dahin für sie bei der Holzernte. Des einen Leid, des anderen Freud. Und die Unke spricht ja auch, wer mag denn schon einer Gelbbauchunke widersprechen? Die sagt ja, wundern Sie sich also nicht, wenn es hier bei mir etwas unaufgeräumt aussieht. Ne? Und nehmen Sie es mir daher bitte nicht übel, aber ohne diese Fahrspuren habe ich im Wald kaum eine Chance. Klar, weil im Wald, mitten im Buchenwald, gibt es keine Gelbbauchunken. Punkt. Ne? Ich kann da auch Nashörner ansiedeln und irgendwelche Veränderungen machen und sagen, guck mal, aber die Nashörner brauchen das hier. Ne? Da werden quasi Gelbbauchunkenbiotope geschaffen. Also das ist, ich finde das mehr als grenzwertig. Nochmal, wenn schon jemand den Wald so schädigt und die Gelbbauchunken nutzen das aus, sei es der Gelbbauchunke gegönnt. Aber so zu tun, als ob das eine Maßnahme ist, so nach dem Motto, das muss so sein oder das ist ganz toll, das finde ich schon ein bisschen mehr als grenzwertig. Aber gut, ich habe das Argument übrigens schon häufiger gehört. Jetzt schauen wir mal rein, das Drama ist ja leider noch nicht zu Ende. Es gibt tatsächlich ein Konzept, ein vorsorgendes Konzept. Das gucken wir mal gerade. Ich habe mir das zwar extra hier gerade schon mal parat gelegt, aber ich muss trotzdem noch mal genau gucken. Forst BW und die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, die da ja sowieso in einem Boot sitzen. Und die geben ein Konzept heraus, ein vorsorgendes Konzept für die Gelbbauchunke, wie die denn da im Wald überleben kann. Und dann wird natürlich darauf hingewiesen, jetzt schauen wir mal, dass der Boden in den Rückegassen verdichtet werden muss, also um dieses Wasser zu halten, also nicht, dass das jemand machen muss, aber um die Voraussetzungen als geeignetes Gewässer zu haben, muss der Boden eine gewisse Verdichtung aufweisen. So, ne? Und dann kann das Wasser eben nicht mehr ablaufen und die Unken können da halt ihre Eier ableichen. Es müssen auch mehrere Kleinstgewässer vorhanden sein. Das hat man ja in Fahrspuren. Ne? Wenn es lange Fahrspuren sind, dann sind ja überall Pfützen drin. Das erfüllt das also ganz hervorragend. Und es ist wichtig, es steht so wörtlich drin, eine ausreichende Verdichtung des Bodens, wie sie beim Befahren von Rückegassen unter Last entstehen. Das ist notwendig, damit die Gewässer während der Vegetationszeit mindestens 6 Wochen Wasser führen. Jo, also ist es, das sind Handreichungen auch draußen für die Forstämter. Das ist nach dem Motto, ja, also wenn das wichtig ist, dann kann, würde ich daraus schließen, jetzt als Förster, die Befahrung mit schweren Maschinen ja gar nicht so schlecht sein. Und die geeigneten Gewässer für die Gelbbauchunke werden auch abgebildet, unter anderem Fahrspuren, ne? Im Wald, da steht geeignete Laichgewässer, Fahrspur mit Rohbodentümpeln, also da wächst dann nichts. Oder, da steht auch eine Abbildung, neu angelegte, wassergefüllte Fahrspuren auf einer Wildwiese. Also hat man da Fahrspuren angelegt? Extra noch? Also ich finde, wir haben schon genug kaputtgefahrenen Boden und wir haben auch genug Tümpel im Wald. Das ist ja die große Schwierigkeit. Und es wird noch schwieriger. Man darf ja diese Tiere, wir haben es ja vorhin auf der NABU-Seite, ich kann es gerne nochmal wiederholen, nicht stören. Das sind streng geschützte Tiere. Ich gucke nochmal gerade hier rein. Also, wo haben wir es denn hier? Eben haben wir es doch gehabt, genau. Dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. Außerdem ist es verboten, sie durch Aufsuchen ihrer Lebensstätten zu beunruhigen. Das ist verboten. So, jetzt haben wir das Problem, das sind ja Rückegassen. Da soll ja Holz rauskommen. Und dann muss man da mit einer Maschine rein. Ich kenne das ja von früher, ne? Das war ja immer das Dilemma. Wir haben halt geschaut, dass wir nur im Winter einschlagen. So war das früher. Ich mache das ja schon länger nicht mehr. Aber genau aus solchen Gründen auch. Ne? Außerhalb der Brutzeit, außerhalb der Laichzeit, ne? Damit man durch diese Tümpel nicht fährt. Die Rückegassen sind angelegt. Man kann teilweise auch das Holz dann anders nicht aus dem Wald bringen. Und wenn das dann fällig ist, das muss jetzt raus. Ey, da geht doch keiner hin und guckt, sind da Molche oder Unken in den Fahrspuren? Da wird dem Unternehmer gesagt, fahr da raus. Das ist die Praxis. Ne? Das mag in dem einen oder anderen Fall anders sein, aber ich habe es nicht anders erlebt. Und deswegen kann man das eigentlich nur verhindern, indem man in diesen Zeiten nicht da durchfährt. Das ist hier auch schon aufgefallen, dass das ein Problem werden kann. Ich schaue mal, hier haben wir das, Vermeidungsmaßnahmen. Zeitliche Anpassung von Maßnahmen zur Sicherstellung der technischen Befahrbarkeit. War da noch so ein schöner Kasten? Ja, technische Befahrbarkeit, das heißt, die Maschine säuft nicht komplett ab. Also man kann nicht bei jedem Wetter fahren, da muss Frost sein, da muss dies sein, da muss das sein. Egal. Im Zweifelsfall sind die Unken egal. Das geht auch aus diesem Konzeptpapier hervor. Das ist ja eigentlich ein internes, ne, für den Forstgebrauch. Maßnahmen zur Sicherung steht extra mal ein dicker, Warnfarbengrün schon, Kasten. Maßnahmen zur Sicherung der technischen Befahrbarkeit, zum Beispiel einebnen, dann sind die ja tot. Die Unken sind zwingend sofort umzusetzen bei der Gefahr von Bodenerosion, kann ich ja verstehen, und aber auch bei zu erwartenden Waldschutzmaßnahmen, zum Beispiel Käfer- und Sturmholzaufarbeitung. Und da muss man sagen, nee, also wir wissen ja, oder ihr auch mittlerweile, Käferholzaufarbeitung ist gar nicht zwingend. Und im Zweifelsfall will man halt das Holz retten und verkaufen. Das kann man ja auch verstehen. Nur nochmal, die Gelbbachunken, streng geschützt, dürfen noch nicht mal die Lebensräume aufgesucht werden, um sie nicht zu stören. Also Plattfahren ist ja nochmal eine andere Kategorie. Aber hier steht in dem Kasten, ich lese es nochmal im Gesamtzusammenhang vor, Maßnahmen zur Sicherung der technischen Befahrbarkeit, zum Beispiel Einebnen, sind zwingend sofort umzusetzen bei unter anderem zu erwartenden Waldschutzmaßnahmen, zum Beispiel Käfer- und Sturmholzaufarbeitung, und sind deshalb unvermeidbar. Punkt. In Fettdruck. Sind unvermeidbar. Punkt. Ne? Und was man tun soll, wenn es unvermeidbar ist, und jetzt wird's schon skurril. Die Revierleitenden, also die Försterinnen und Förster, wägen im Einzelfall ab, ob die Bestände so erreicht werden können, also die Waldbestände, dass keine oder möglichst wenige Laichgewässer durchfahren werden müssen. Also möglichst wenige heißt, es werden welche durchfahren. Zwischen dem 1. April und 31. August, also das ist so die Hauptlaichzeit oder Aufzuchtzeit, ist deshalb vor einer etwaigen Befahrung vor bestehenden wassergefüllten Fahrspuren durch die Revierleitung zu prüfen, ob erstens eine Besiedlung vorhanden ist mit Kaulquappen und so weiter und wenn ja, ob der Hiebsort, also wo das Holz eingeschlagen werden soll, über eine alternative Wegstrecke erreichbar ist. Und dann wird folgende Vorgehensweise vorgeschlagen, also Vorrang hat die Befahrung unbesiedelter rückgegassen. Das müsste dann ja, müsste jeder, jede Pfütze abscannen, durchgehen und ich meine, die Kröten, die Unken, die sehen Schlammfarben aus. Also da muss man sich wirklich hinhocken. Man kann ja nicht da drin rumrühren und gucken, ob sich da was bewegt. Das ist ja eine unzulässige Störung. Also man müsste sich erstmal an jede Pfütze hinhocken und beobachten. Und so eine Rückegasse, ich sag mal, das sind pro Hektar kommen da ungefähr 500 Laufmeter Rückegassen zusammen und überall sind Pfützen drin. Nach so einem Winter, das soll man also alles beobachten. Und dann, wenn die also besiedelt sind, wird vorsorglich der vorhandene Besatz, also die Unken, vor der Befahrung in benachbarte, gleichermaßen geeignete Kleinstgewässer verbracht. Zu beachten ist, dass die Tiere unverzüglich wieder freigelassen werden und hierbei ein Abstand von mindestens 100 Meter zur Gasse eingehalten wird. Soweit das Abkeschern und Versetzen von Gelbbachunken in aller Entwicklungsphase im Rahmen dieses Konzepts erfolgt, bedarf es für das Umsetzen eine Ausnahmegenehmigung nach Bundesnaturschutzgesetz und so weiter und so fort. Da muss man sagen, hey Leute, also jetzt bitte mal, wer macht denn sowas? Das macht doch keiner. Es geht doch, also wirkt, das ist ja echt lächerlich. Also nur mal, dass ihr eine Größenvorstellung habt. Heutzutage wird Holz rund ums Jahr eingeschlagen. Just in time. Das haben wir ja schon mal besprochen in verschiedenen Podcast-Folgen. Die Firmen halten sich keine Lager mehr. Ein Holzlager, das kostet Geld. Die müssten ja, wenn sie sich für ein Jahr bevorraten wollen, auch einen Jahresbedarf einkaufen. Das bindet Liquidität. Das möchte keiner. Also kauft man das Holz, wie jeder andere Betrieb mittlerweile auch sein Material, just in time. Und das wiederum bedeutet, dass rund ums Jahr eingeschlagen, mit Holz eingeschlagen wird im Wald. Und das heißt, rund ums Jahr fahren auch Maschinen. Jetzt überlegen wir mal ein durchschnittliches Forstrevier durchforstet im Jahr. Naja, es klappt nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt, aber sagen wir mal, es wären 300 Hektar. Es können auch 500 sein, je nach Forstrevier, ne? Aber sagen wir mal 300 Hektar. 300 Hektar, was habe ich gerade gesagt? Ein Hektar hat 500 Laufmeter Rückegassen. Boah, jetzt muss ich schon, ich meine, in den Podcast-Folgen, ich lege mich mal selbst aufs Kreuz, ich mache ja nicht so gerne Kopfrechnen. Also, 300 mal 500, das müssten sein, wenn mich alles täuscht, 150.000. Laufmeter Rückegassen. Wer will denn das kontrollieren? Also, jetzt mal im Ernst, das geht doch überhaupt nicht. Also, jetzt rechne ich es aber wirklich mal zu Fuß aus hier mit meinem eingebauten Taschenrechner, deswegen klickt das hier mal gerade so ein bisschen. 150.000, ich teile das mal durch. Wie viele Arbeitstage hat ein Jahr? 250 oder 220 mit Urlaub? Ich sag mal 220. Es wird ja nicht immer durchforstet. Es wird auch nicht jeden Tag durchforstet. Es geht ja nur ums Prinzip. Also wir teilen es mal durch 220. Dann müsste ich jeden Tag 700 Meter, also 0,7 Kilometer Rückegassen abscannen, muss beobachten. Also ich muss es im Sommerhalbjahr natürlich nur machen. Das würde ja schon reichen. Die Rückegassen im Winterhalbjahr, die Tage, die lassen wir weg. Aber das sind im Sommerhalbjahr, sind das knapp 700 Meter Rückegassen, die ich beobachten muss jeden Tag. Muss dann, wenn da Gelbauch unten drin sind, die mit einem Kescher rausholen, muss die umsetzen in benachbarte, also weit genug entfernt allerdings vom Einschlagsort und so weiter und so weiter. Also ihr seht schon, das geht doch nicht. Und ich habe noch niemanden erlebt, der das macht. Das mag es geben, ich kenne niemanden. So, im Zweifelsfall fährt man einfach mit den Maschinen durch und die Gelbauchunken werden durchgerührt. Ende des Vortrags. So sieht das aus. Wir kommen mal wieder zurück zu den Werbemaßnahmen hier. Also dann stehen halt an den Rückegassen diese Schilder, ne, und mit der schönen Gelbauchunke drauf, die ja diese Rückegassen braucht und das ist ihr Überlebensort. Und das ist das, was sie hauptsächlich braucht. Das wird da erzählt. Und damit machen wir das Märchenbuch mal zu. Also nochmal, das stimmt ja schon in Teilen, ne? Aber das ist ein makabrer Nebeneffekt der Zerstörung, die da angerichtet wird. Ne? Also das finde ich nicht schön. Also vielen Dank, wir kommen nochmal, wir sind ja bei Wald aktuell. Das ist leider jetzt ganz aktuell überall so. Das geht ja noch bis August mit der Gelbauchunke. Haben wir aber, es können aber auch Molche sein, es kann alles Mögliche sein. Was gemacht wird, auch die Auflichtung für irgendwelche Falter und so weiter. Also wir können an Tieren nehmen, was man will, aber die Gelbbauchunke, die geistert wirklich schon seit vielen Jahren durch die Forstwirtschaft als Hoffnungsträgerin, dass man endlich Laien vermitteln kann, warum Rückegassen eigentlich cool sind. Mhm. Gut. Damit beenden wir mal diese Zuschrift. Also das war einfach, das musste ich heute mal in den Fokus stellen, weil es so skurril und bizarr ist und mir immer wieder vor die Füße kommt. Und jetzt, lieber Matthias, vielen Dank für deine E-Mail. Habe ich das mal aufgegriffen für eine Folge Wald aktuell, weil es einfach so bizarr ist. Jetzt haben wir im hinteren Teil wie immer noch die Gelegenheit, andere Zuschriften zu beantworten. Ihr wisst ja, unter podcast@wolebens-waldakademie.de könnt ihr mir gerne schreiben. Ich lese mir das wirklich alles durch und greife die allermeisten Sachen auch auf. Na, jetzt kommen wir nochmal gerade auf den Punkt. Kerstin zum Beispiel hat sich so ein bisschen beschwert oder ist enttäuscht, dass ich zum Thema Windenergie im Wald mich nicht genügend positioniere. Also das mache ich wirklich ständig. Also was, ich glaube, Kerstin, du bist generell gegen Windenergie, das bin ich allerdings nicht. Ich finde erneuerbare Energien gut. Aber es ist halt eine Industrieanlage, die gehört für mich entlang von Autobahnen gebaut, in Industriegebiete oder in intensive Agrarlandschaften, die nicht so nah an den Dörfern liegen. Da gibt es noch viele, viele Stellen, wo man nicht so viel Umweltschäden hervorruft. Ich meine, gar keine Frage. Windenergie ist nichts Gutes für die Umwelt, es ist weniger schlecht. Das ist ein kleiner Unterschied, das sehe ich schon so. Und im Wald ist es die allerschlechteste Stelle bei uns. Da setze ich mich schon entsprechend ein, aber grundsätzlich bin ich schon, muss ich schon sagen, Vertreter der erneuerbaren Energien in diesem Sinne, also Wind und Solar, schon befürwortet. Ne? Nur nicht halt im Wald. Gut, wir gucken mal, was haben wir denn noch? Hier haben wir eine Meldung von Ulrike, die mir einen Artikel geschickt hat, dass das wieder von einer kleinen Gemeinde, ich glaube Ulrike ging es, doch obwohl das ist nicht diese Ulrike, Ulrike ging es darum, dass man nicht so direkt rausfindet, wo sie wohnt, in dem Fall aber schon. Da kritisiert eine Waldgenossenschaft das geplante Waldgesetz. Ne? Und mit abgebildet sind Forstbeamte. Wow, das finde ich herb. Also, Waldgesetz macht das Parlament. Und Forstbeamte sind Exekutive. Das heißt, und die lassen sich auch noch in Dienstkleidung abbilden. Das ist Exekutive, die haben eine Neutralitätspflicht. Das haben diese Herren auf dem Foto scheinbar vergessen. Das ist ein Unding. Ich finde es auch eine Unverschämtheit. Also ein demokratisches Unding. Da haben diese Leute anscheinend überhaupt kein Feingefühl. Stellen sich da also schön mit aufs Bild und behaupten, dass das neue Waldgesetz, was minimale Verbesserungen gegen diesen wilden Westen, den wir aktuell draußen erleben, bewirkt, längst nicht das, was ich mir davon versprochen hätte. Selbst solche Einschränkungen kritisieren die als waldschädlich. Also da fällt einem nichts mehr ein. Das ist schlimmer als die Gelbbauchunke. Die Gelbbauchunke ist, da ist es ein bisschen sympathischer gemacht. Hier ist es unverhohlener. Aber gut. Dann haben wir noch eine Meldung von Maria, die sich einfach bedankt. Finde ich auch toll. Ne, freue ich mich auch immer. Ne, so ein bisschen Streicheleinheiten kann ja jeder brauchen, auch ich. Dann haben wir noch eine Anmerkung. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Genau, da ging es um Robin. Matthias sagt das nochmal zum Thema Ganzjahresfütterung, dass das sehr wohl wichtig ist und dass das natürlich eine Einmischung ist, aber im positiven Sinne. Da haben wir auch schon mal ein paar Mal drüber geredet. Also ich mache es mittlerweile. Ne? Also bei uns, die Vögel, ist es unfassbar, was die jeden Tag fressen. Also gut, wir haben jetzt natürlich auch, wir haben ja von 3 Seiten Wald und auf der 4. Seite ist eine Wiese und dahinter schon wieder Wald. Also hier ist die Welt noch so ein bisschen in Ordnung. Und wir haben, ich überlege gerade, was füttern wir hier? Ich glaube, jeden Tag so 4-5 Meisenknödel. Also wirklich die guten. Da gibt es ja auch einen ziemlichen Dreck, muss man sagen. Meisenknödel, natürlich netzfrei in so einem Spender. Dann Erdnussdings und dann haben wir noch Körnerfutter. Also wir haben hier Vögel, es ist unfassbar. Die sind natürlich auch ohne diesen ganzen Krempel da. Aber ich habe halt gelernt, dass ach, das hast du, glaube ich, auch geschrieben hier, Matthias, ne? Dass dieses Fett aus den Knödeln zum Beispiel so eine Art Flugbenzin ist für die Elterntiere und die haben dann einfach mehr Power, um die Jungtiere zu füttern, weil wenn es nicht viel Nahrung gibt, im Zweifelsfall verhungern die Jungen, bevor die Eltern verhungern. Ne? Die sind ja schon erwachsen, die bilden ja schon einen stabilen Grundbestand, verhungern leider eben Jungtiere. Und so kommen dann alle durch. Ja, das ist ein Eingriff, ich weiß das auch. Aber ich stehe auf derselben Seite und sage, Mensch, komm. Das ist einfach auch schön. Man sieht dann, wie viele Vogelarten es gibt. Also bei uns im Garten haben wir über 30 Vogelarten, alleine 4 Spechtarten. Und das macht Spaß. Das ist schön. Und das, ja, und die Tiere individuell hilft das denen garantiert. Und vom Gesamtbestand habe ich keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich halte das so oder so nicht für entscheidend für den Umweltschutz. Aber es ist ein individueller, emotionaler, kleiner Beitrag. Und deswegen machen wir das einfach. Okay, dann haben wir noch von Ulrike noch mal eine Frage. Das hatte ich aber, glaube ich, schon mal aufgegriffen. Also vielleicht der Hinweis. Da ging es auch noch mal um Mobinger Schnögelrögel. Und da, die Folge, die ist halt hin und her kritisiert, gelobt, sonst was worden. Finde ich übrigens gut. Ich meine, ich lade nicht nur Leute in den Podcast ein, die exakt meiner Meinung sind. Das ist ja langweilig. Aber ich fand den trotzdem sehr nett und waren ein paar schöne Ansätze drin. Aber jetzt gucke ich nochmal gerade, wo die Hauptkritik war. Das war genau, war auch wieder das Thema Füttern. Ne? Also habe ich ja gerade schon mal beantwortet. Kann man so und so sehen. Ich füttere auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine Meldung von Kevin. Und der Kevin hat die Frage, ob man nicht mal eine Folge zum Waldkauf machen kann. Ja, Kevin, machen wir. Ist schon im Kasten. Haben wir gerade gestern aufgenommen, die Celine und ich, draußen im Wald bei uns. Und das ist eine Folge, die wird jetzt demnächst ausgespielt. Also, falls ihr euch mal irgendwie mit dem Gedanken tragt, ein paar Quadratmeter oder auch ein bisschen mehr Wald zu kaufen, was kann man da alles beachten? Was hat man für Rechte, Pflichten, sonst was? Da haben wir mal eine eigene Folge gemacht, weil die Fragen häufiger kommen. Dann haben wir von einem Matthias noch eine Frage. Da ging es um Fichtenplantagen und es geht um Naturverjüngung. Wie kriegt man diese Fichtenplantage überführt, umgewandelt in einen natürlichen Wald? Und die Frage ist, soll man da nicht wenigstens ein paar heimische Baumarten dazu fügen, dazu pflanzen muss das ja sein, oder fördern, wenn die von der Fichte zu stark überwachsen werden, also dass man doch eingreift. Ich plädiere ja immer dafür, lass die Natur das selber machen, die kriegt das schon hin. Aber wenn du so ein Stück Wald hast und sagst, Mensch, komm, ich pflanze einfach mal ein paar Ahorn oder Eichen oder Buchen dazu oder ich sähe da irgendwas oder wenn da die Fichten so dicht sind und die bedrängen eine arme Vogelkirsche und ich schnippel da mal ein paar Fichten weg. Also sowas, klar, das kann ja nicht schaden. Das muss man nicht unbedingt, aber schaden kann es sicher nicht. Und vielleicht hilft es ja auch in dem einen oder anderen Fall. Das sind ja keine schwerwiegenden Eingriffe, richtig Plantage. Also von daher, mach mal. Ne? Hört sich doch alles sehr vorsichtig an. Dann haben wir hier von einem Kien, glaube ich, nochmal, wenn ich das richtig ausspreche, den Namen. Da ging es auch nochmal, ich glaube, um die Folge genau mit Rubinger Schnögelrögel. Also der hat hier echt die Emotionen hochkochen lassen. Und du fandst das total cool. Ja, super. Ne? Deswegen sage ich, das gibt es, ne, in alle Richtungen Meinung. Ich finde den auch cool. Ich würde nicht alles unterschreiben, was der sagt. Und der sicher bei mir auch nicht. Aber das, finde ich, ist genau das, was ein gutes Gespräch ausmacht. Und ihr macht sicher auch nicht alles, was ich toll finde und umgekehrt. Aber so die Grundlinie, die sollte schon einigermaßen stimmen. Und ja, fand es gut. Ja, nochmal ein anderes Beispiel. Vielen Dank. Dann schauen wir mal rein hier in die, jetzt gucke ich mal gerade, da ist gar keine Unterschrift dabei. Nee, doch. Nur die Unterschrift ist mitten in der E-Mail. Thorsten. Thorsten fragt, eine coole Frage, umarmst du auch manchmal deine Bäume, wenn keiner guckt? Thorsten, das mache ich auch, wenn Leute gucken. Also da stehe ich echt drüber. Also nicht, weil ich denke, hey, der Baum, der hat da was davon, der freut sich jetzt bestimmt, keine Ahnung. Ich freue mich dann aber. Ich freue mich bei Bäumen, also ich muss schon auch sagen, ich stehe auf große alte Bäume. Ich gucke jetzt gerade hier, während ich das hier im Podcast einspreche, auf diese schöne alte Birke hier am Haus, die packe ich ganz oft an, die fasse ich an, die streichle ich, hey, toll, ist ein toller Baum und macht das noch lange und die ist jetzt von 1934, also die ist jetzt, muss ich schon wieder rechnen, Mensch, 90 Jahre alt, 90-jährige, dicke, dicke Birke, toll. Ich habe aber auch kleinere Buchen, die sich hier so mit durchmogeln und ich sage, ah, schön und ach, guck mal, die macht das schon oder manchmal bange ich auch mit Bäumen. Also ich fasse Bäume sehr, sehr häufig an. Finde ich, muss man auch machen, sonst kann man deren Wesen gar nicht begreifen. Ne? Und das ist ja dann auch schon im Wortsinne so. Also ich mache es. Gut, dann haben wir noch einen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin 60 geworden, das ist schon komisch, muss ich sagen. Ich habe ja immer drüber gestanden, so, ach komm, 40 auch egal, ach 50 auch egal. Aber 60, da habe ich echt gedacht, so, ne, so ein bisschen hat man da doch so allmählich die Restlaufzeit vor Augen und denkt dann, ja. Und ich bin jetzt kein Fan von, man ist immer so jung, wie man sich fühlt. Nein, also wenn man 60 ist, ist man 60. Und man hat dann auch Falten, ja. Also es muss mir jetzt keiner sagen, du siehst aber aus wie 50. Nein, ich sehe sicher aus wie 60, vielleicht sogar noch älter, weil ich viel draußen unterwegs bin und natürlich habe ich immer eine Kappe auf und creme mich auch mit Sonnencreme ein, aber meine Haut hat einiges an UV-Strahlen abgekriegt. Viel raue Luft, viel Regen, viel Schnee, viel keine Ahnung was und das sieht man. Ne? Ein, ich würde mal sagen, wettergegerbtes Gesicht wird so langsam da draus. Aber das war bei mir auch nicht anders. Ne? Also wenn die guten Jahre kommen, wird die Haut auch ein bisschen faltiger oder rissiger. Und ja, rissig hört sich nicht schön an, aber bei uns sind es Falten und bei Bäumen, das sind zwar Risse, aber die wirken wie Falten, also das tut nicht weh. Ja, also ich passe mich so langsam den Bäumen an. Kann ja auch nicht schaden. Also solange mir keine Blätter auf dem Kopf wachsen, ist alles gut. Dann haben wir noch eine Rückmeldung von Christoph und das ist eine Frage zum Thema FSC. Der Hessische Staatswald soll das FSC-Siegel ja wieder abgeben, ne, möchte die Landesregierung. Und dagegen kämpft Christoph zusammen mit dem NABU. Das finde ich auch grundsätzlich gut, weil der FSC den Leuten auf die Finger guckt. Das ist aber meiner Meinung nach auch schon so ziemlich das Einzige, was tatsächlich sich durch FSC verbessert. Also ich habe keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe in Schweden Urwaldholz gesehen, FSC zertifiziert. Ich habe im Nationalpark Eifel Holz gesehen, FSC zertifiziert. Also im Nationalpark, wo man sagt, Leute. Ne? Und dann hat mir, ich glaube, es war der Geschäftsführer oder wer vom FSC mich angerufen. Wir haben das damals mit der ARD auch gefilmt, so ausgestrahlt worden. Das FSC wäre gar kein Ökosiegel. Und dann denke ich, okay, aber das denken doch die Leute. Ne? Und es gibt auch Untersuchungen, dass FSC Urwaldverluste eben nicht aufhält. Schwierig. Ich kann das im Einzelnen auch nicht beurteilen. Die Sachen, die ich gesehen habe, muss ich sagen, die sind grenzwertig. Trotzdem gibt es Kontrollen, externe Kontrollen, und das ist ja immer gut. Ne? Also von daher ist das schon gut, wenn es sowas gibt. Aber es ist sehr, sehr schwach. Und es ist mitnichten so, dass das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Das kann FSC gar nicht leisten. Also sorry, nachhaltig heißt, ne, man gibt das Ökosystem in der gleichen Ausstattung, gleichen Funktionsfähigkeit, wie man es übernommen hat, an die Nachfahren weiter. Dann dürfte zum Beispiel ja keine Maschine durch den Wald fahren, die Gelbauchunken lassen grüßen. Weil diese Böden lassen sich ja nicht mehr regenerieren. Ne? Aber das erlaubt FSC ja auch alles. Ne? Also von daher, ich finde das nicht so toll. Ne? Aber noch schlechter ist für mich dieses PEFC-Siegel. Also dann lieber FSC. Und ich kann das verstehen, Christoph, dass ihr dafür kämpft, dass im Staatswald wenigstens ein bisschen jemand in die Bücher mit reinschaut. Okay, dann haben wir noch einen zum Abschluss, finde ich ja ganz schön. Brigitte, noch ein schönstes Walderlebnis, weil ich ja immer frage, meine Gäste, nach dem schönsten Walderlebnis. Und Brigitte hatte ein schönes, nämlich vor einigen Jahren Ende Oktober, als sie mit dem Rad durch das schöne Schlaubetal fuhr. Da waren die Buchen in voller Herbstfärbung, gelb. Bei jedem Windstoß rieselten Blätter vom Himmel und der Himmel war blau und die Blätter gelb. Und das war für sie einmalig und denkt jetzt, die Brigitte denkt jetzt jedes Mal, wenn ich diese Frage stelle, an dieses Bild und sieht das vor Augen. Toll, sehr schön. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart. Das freut mich wirklich total. Ich freue mich auch über euer Feedback. Könnt ihr übrigens auch bei Spotify oder bei Apple Podcast einen Kommentar da lassen. Ihr könnt uns gerne schreiben. Also uns, wir sind ja ein Team. Ich hatte das neulich schon mal gesagt. Bei RTL, ein tolles Team. Schöne Grüße an Chris und an alle, die dort mitwirken. In der Redaktion, im Schnitt, im Vertrieb und so weiter. Also ich mache den schon hier vor Ort handgeschnitzt. Ja, ich sitze hier am Schreibtisch im Forsthaus und bin hier ganz alleine mit meinem Equipment. Aber hinterher muss das alles bearbeitet werden. Es muss was ich zum Beispiel mache, ich mache das jetzt mal. Ich schlucke dann. Ne? Also ich kann jetzt keine halbe Stunde reden, ohne mal zu schlucken. Und das wird so ein bisschen rausgeglättet, dass das nicht nervt. Das macht jeder beim Sprechen. Aber es sind so Kleinigkeiten, ne? Dass das sauber zu hören ist, dass ihr ein gutes Hörerlebnis habt, dass es hochgeladen wird vernünftig, dass die Zeiten eingehalten werden. Uns liegt allen daran, dass ihr jede Woche was zu hören bekommt. Ihr habt es vielleicht auch festgestellt, wir machen keine Sommerpause und solche Sachen. Ja, also ich nicht, aber das Team auch nicht. Das kann man denen gar nicht hoch genug anrechnen. Die arbeiten einfach alle weiter. Und deswegen ist es also ein ganzes Team, die das machen. Und die grüße ich hiermit auch mal ganz herzlich. Und würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit an Bord seid. Also, bis dahin, viel Spaß im Wald. Und wenn ihr mal eine Gelbbauchunke sucht, versucht sie doch mal zu befragen, ob die das wirklich ernst meint. Ich glaube, die würde sagen, ihr habt wohl eine Unke. Und ich will am liebsten ins nächste Bachtal. Aber jetzt höre ich auch wirklich auf. Also, tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.